Hallo und willkommen bei Krimschnack, eurem Kriminologie-Podcast. Ich bin Annelie, Kriminologin aus Hamburg und ja, leider hört ihr heute wieder nur meine Stimme und nicht die Stimme meiner lieben Kollegin Marie, weil ich euch hier gerade wieder in meinem stillen Kämmerlein eine Krimshort aufnehme. Wie ich euch in der letzten Krimshort zum sogenannten Stockholm-Syndrom ja versprochen habe, geht es heute um Coping- und Überlebensstrategien. In der Folge zum Stockholm-Syndrom kam ja die Frage auf, warum verhalten sich Entführungs- oder Geiselopfer in einigen Fällen so kooperativ und zeigen sogar noch im Nachhinein Verständnis für Täter? Ist das jetzt eine Art psychische Erkrankung, wie es der Begriff Stockholm-Syndrom ja irgendwie impliziert? Ja, ich habe ja in der letzten Folge schon erklärt, dass man das so eigentlich auf gar keinen Fall sagen kann und dass Stockholm-Syndrom auch eher ein Stockholm-Phänomen ist, weil es sich eben nicht um eine anerkannte Diagnose handelt, sondern eher um ein seltenes Phänomen. Aber was sind denn dann die Hintergründe für dieses vielleicht, ja, auf den ersten Blick widersprüchliche Verhalten? Ich finde auch, man kann in diesem ganzen Kontext noch eine andere Frage anschließen, die ich in letzter Zeit in den sozialen Medien öfter mal gelesen habe, nämlich die, warum sind eigentlich die Frauen in diesen viralen Videos, in denen sie belästigt oder bedrängt werden, immer noch so freundlich und lächeln sogar? Ist das nicht total irrational und irgendwie kontraintuitiv? Ganz häufig liest man dann nämlich in diesen Kommentaren, ja, sie lächelt ja, kein Wunder, dass er das irgendwie missversteht, ne? Oder warum ist sie so freundlich? Sie sollte irgendwie viel vehementer und viel unfreundlicher sein. Und ich will euch heute mal erklären, warum das eben nicht irrational ist und was es damit vielleicht auf sich hat. Und darüber hinaus will ich auch noch mal kurz auf eine Frage zurückkommen, die wir schon in unserer Krimschnack-Folge zu häuslicher Gewalt besprochen haben, weil sie einfach von Außenstehenden häufig gestellt wird, nämlich die Frage, warum gehen Opfer nicht einfach? Wir wollen uns heute mal ansehen, was die Gründe sein können, warum manche Menschen in gefährlichen Situationen eher Flucht- oder Kampfinstinkte entwickeln und andere vielleicht eher einfrieren oder ja, sogar freundlich wirken. Welche Faktoren spielen dabei eigentlich eine Rolle? Und dann am Ende eben auch nochmal auf die Frage kommen, warum trennen sich manche Menschen direkt, wenn sie merken, dass der Partner toxisch oder sogar gewalttätig ist und andere bleiben viel zu lange in diesen Beziehungen? Das sind genau die Kernfragen, die auch in der Forschung zu Coping, Traumareaktionen und Gewaltbeziehungen seit Jahren diskutiert werden. Und ich möchte euch heute mal einen zugegeben sehr groben Überblick geben und das Ganze mal zumindest so ein bisschen für euch einordnen. Und ich schlage vor, ihr lehnt euch zurück und ich lege mal los. Krim Short. So, aber bevor ich jetzt anfange, will ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, das habe ich auch in der letzten Folge schon gemacht, das ist mir aber ganz wichtig, nämlich darauf, dass es natürlich nicht nur darum gehen sollte, sich auf die vermeintlich falsche Reaktion von Opfern zu konzentrieren, sondern auch immer darum gehen muss, das Vorgehen der Täter zu analysieren und Muster zu erkennen, um Opfern eben helfen zu können. Dabei haben wir ja auch über verschiedene Sachen schon gesprochen, wie zum Beispiel Coercive Control, wenn ihr euch erinnert, Biderman's Chart of Coercion. Trotzdem macht es aber aus unserer Sicht eben auch Sinn, sich mal in die Opferperspektive zu begeben. Denn ein Verständnis bestimmter Mechanismen hilft einfach dabei, Victim-Blaming zu vermeiden und Betroffene besser unterstützen zu können. Also zunächst mal muss man sagen, wenn es um akute, gefährliche Situationen geht, dann haben Menschen ganz generell einen eingebauten und zum Teil zumindest wahrscheinlich auch sozial geprägten Autopiloten, so kann man es vielleicht beschreiben. Menschen reagieren nämlich in Gefahrensituationen über das autonome Nervensystem. Also Sympathikus und Parasympathikus spielen dabei eine Rolle, aber diese Fachbegriffe sind auch gar nicht so wichtig. Früher sprach man auf jeden Fall vor allem von der Fight-or-Flight-Reaktion, also entweder ich begebe mich direkt in den Kampfmodus oder in den Fluchtmodus und will wegrennen. Seit ungefähr den 1990er Jahren ist auch die sogenannte Freeze-Reaktion, also ein Einfrieren, und noch ein bisschen später kam auch das sogenannte Fawn dazu, also unterwerfen oder beschwichtigen. Ich komme gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher dazu, was das genau bedeuten soll. Jedenfalls ist es so, welche Reaktion dominiert, hängt von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Dabei spielt wahrscheinlich die Genetik und die Neurobiologie eine Rolle. Also manche Menschen haben einfach eine niedrigere Stressreaktionsschwelle. Da spielen dann Cortisol- und Noradrenalin-Reaktionen eine Rolle. Aber auch frühere Erfahrungen und Traumata spielen hier eine Rolle. Wer schon mal Gewalt erlebt hat, entwickelt oft ja so konditionierte Reaktionsmuster. Und auch Persönlichkeitsmerkmale, Geschlecht und Sozialisation Aber eben auch die Einschätzung der Überlebenschance ist hier wichtig. Und das Ganze passiert natürlich in Millisekunden, also in einer sehr kurzen Zeit. Das ist keine ganz bewusste Entscheidung, die man da trifft, sondern es ist eher etwas, was ziemlich automatisiert abläuft. So, und wenn wir uns jetzt mal diese beschwichtigende Reaktion ein bisschen genauer ansehen, dann sprechen viele Forschende heute von dem Begriff Appeasement. Und der Begriff stammt ursprünglich mal aus der Verhaltensbiologie und wird aber auch in der neueren Traumaforschung häufig genutzt. Gemeint sind damit Verhaltensweisen, die Aggressionen oder Bedrohungen abwenden sollen, indem das Opfer den Angreifer beruhigt oder beschwichtigt. In Bedrohungssituationen aktiviert der Körper demnach fast instinktiv Mechanismen, um Aggressoren zu beruhigen. Also dazu gehört dann eine beschwichtigende Körpersprache, freundlich klingende Stimme oder eben dieses Lächeln und auch Kooperation. Ziel ist dabei aber nicht, und das ist ganz wichtig, irgendwie eine Nähe zum Täter herzustellen, sondern Überleben durch Deeskalation. Also ganz wichtig, es handelt sich um eine Überlebensstrategie. Das Ganze ist auch empirisch fundiert durchaus und dokumentiert bei Geiselnahmen, häuslicher Gewalt oder auch sexueller Gewalt. Und man kann das Ganze sogar auch bei Tieren beobachten. Also es bezieht sich auch nicht allein auf Menschen, sondern auch Tiere nutzen tatsächlich diesen Mechanismus. So, und vor allem in der klinischen Praxis, weniger jetzt in empirischen Studien, wie ich festgestellt habe, aber in der klinischen Praxis ist das wohl ein Begriff, der sehr häufig genutzt wird, ist ein Begriff, den ich gerade auch schon einmal genannt habe, nämlich das sogenannte Fawning. Also wenn ihr euch erinnert an diese Reaktionen Fight, Flight, Freeze oder eben Fawn. Und dieser Begriff wurde von Pete Walker im Jahr 2013 zuerst geprägt und das bedeutet eben auch ein übermäßiges Beschwichtigen, Anpassen und Gefallen wollen, um Aggressionen des Täters zu vermeiden. Und Walker beschreibt das eben als diese vierte Traumareaktion neben Fight, Flight oder Freeze. Und auch Fawning, und das ist ganz wichtig, ist kein wirklich bewusst gewähltes Verhalten, sondern hier, Walker betont das auch, handelt es sich um eine automatisierte, eher instinkthafte Überlebensstrategie, die Opfer eben kurzfristig schützt, langfristig aber eben durchaus auch belastend sein kann. Walker beschreibt Fawning zwar als traumabedingte Reaktion, aber es ist so, dass durchaus viele feministische und auch soziologische Studien darauf hinweisen, dass gerade Frauen kulturell dazu sozialisiert werden, Konflikte vielleicht eher zu vermeiden und freundlich zu bleiben und zu lächeln, selbst in Situationen von Belästigung. Und das ist ganz wichtig. Stichwort hier ist dann oft diese Good Girl-Sozialisation, die häufig beschrieben wird. Fawning kann einerseits also ein Überlebensinstinkt sein, andererseits greifen diese Muster vielleicht so leicht, weil viele Frauen schon sehr früh lernen, dass Freundlichkeit und Anpassung sie schützt. Also fassen wir mal zusammen, dabei handelt es sich also um durchaus sinnvolle und auch in vielen Fällen funktionierende Überlebensstrategien, also Aggressionen durch Deeskalationen abzuwenden, bei denen man den Opfern auch überhaupt gar keinen Vorwurf machen kann. Es ist ja aber nun vielleicht das eine, dass man sich ja in so einem Überlebensmodus, in einer Akutsituation eher kooperativ oder vielleicht sogar freundlich verhält. Aber wenn wir jetzt nochmal zum Stockholm-Phänomen zurückkommen, ging es ja schon auch darüber hinaus, weil Opfer auch langfristig positive Gefühle oder sowas wie Verständnis zeigten. Und wenn wir dann auf Fälle häuslicher Gewalt schauen, bei denen Opfer teilweise über Jahre in gewaltvollen Beziehungen bleiben, dann ist das Ganze natürlich noch viel, viel komplexer. Die Forschung spricht hier von einem multifaktoriellen Zusammenspiel. Wir hatten das in unserer Folge zu häuslicher Gewalt auch schon mal sehr ausführlich diskutiert. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, wie viele verschiedene Faktoren hier eine Rolle spielen, die man sich eigentlich alle im Einzelnen genauer ansehen müsste. Also von strukturellen Faktoren wie zum Beispiel ökonomische Abhängigkeit oder Kinder, die in diesem Kontext eine Rolle spielen, dem man nicht schaden möchte, fehlende externe Unterstützung, aber auch gesellschaftliche Faktoren wie bestimmte Geschlechterrollen, Scham und Stigma und institutionelle Barrieren sind hier wichtig. Ich will jetzt aber vor allem noch mal kurz auf eine Kategorie von Faktoren zu sprechen kommen, nämlich den psychologischen Faktoren, die hier eben auch eine große Rolle spielen. Das reicht von einem geringen Selbstwertgefühl über internalisiertes Victim-Blaming, also ne, es liegt an mir, dass er oder sie so ist, bis hin zu bestimmten Glaubenssätzen, die Menschen so mit sich rumtragen, also mit mir ist irgendwas falsch oder solche Dinge, bis hin zum sogenannten Trauma-Bonding. Und das ist ein Begriff, der sehr häufig fällt, auch in der Fachliteratur, also auf Deutsch die Traumabindungen. Und dabei geht es um eine starke emotionale Abhängigkeit, die aus einem Kreislauf aus Gewalt- und Versöhnungsphasen entsteht. Und mir ist bei der Gelegenheit mal aufgefallen, dass der Begriff häufig gar nicht so ganz korrekt benutzt wird. Dabei meinen manche nämlich, und das habe ich vor allem jetzt so in den sozialen Medien gesehen, in manchen Beiträgen, dass damit eine Beziehung gemeint wird, in der zwei Menschen starke Traumata erlebt haben und deshalb irgendwie zusammenfinden und besonders gut zusammenpassen und sich gegenseitig stärken. Und ich würde auch mal sagen, dass das genaue Gegenteil in der Fachliteratur gemeint wird. Also vorherige Traumata beider Beziehungspartner können zwar durchaus eine wichtige Rolle spielen, vor allem dann, wenn eine Person durch vorheriges Erleben eine hohe Toleranz für Ambivalenz, also so Widersprüchlichkeit, Angst und Misshandlung mitbringt und eine andere Partei erlernte Muster von Gewalt, Kontrolle und Manipulation mitbringt. Und das Ganze wirkt dann aber eher wie ein sehr, sehr destruktives Schlüssel-Schloss-Muster zusammen. Aber schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass in verschiedenen Studien der Begriff nicht ganz einheitlich definiert wird. Also so eine ganz allgemeingültige Definition gibt es gar nicht so richtig. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dabei verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Also ganz häufig wird ein Machtungleichgewicht zwischen Opfern und Tätern beschrieben. Auch der wiederkehrende Missbrauch oder Misshandlungen sowie unvorhersehbare Wechsel zwischen Belohnung und Bestrafung, die hier sehr zentral sind. Trauma Bonding beschreibt also die emotionale Bindung zwischen Opfer und Täter, die entsteht, wenn sich Gewalt und Zuwendung abwechseln. Das ist hier also der zentrale Punkt. Und dieser Wechsel verstärkt die Abhängigkeit, ähnlich wie bei Suchtmechanismen, so wird es dann häufig beschrieben. Die Opfer erleben Täter trotz Gewalt auch als Quelle von Sicherheit und Stabilität. Es geht dabei neben dieser Unvorhersehbarkeit und diesem Heiß-Kalt unter anderem eben auch um kognitive Dissonanz, also so ein Auseinanderklaffen im Kopf. Also er schlägt mich, aber er liebt mich ja auch. Opfer erleben in Gewaltbeziehungen extreme Ambivalenzen, ne? Also Gewalt, Bedrohung, Demütigung stehen dann immer wieder neben Dingen wie Zuwendung, Reuebekundungen oder auch kurzen Phasen der Harmonie. Oder sogar des Lovebombings, ne? Also das spielt häufig am Anfang einer Beziehung eine große Rolle, aber auch immer wieder zwischendrin, dass dann Täter und Täterinnen auch wirklich alles tun, um ja die Opfer auch wieder zu besänftigen. Und diese widersprüchlichen Erfahrungen erzeugen eben diese kognitive Dissonanz, also dieses Auseinanderklaffen. Dieser Mensch verletzt mich, aber er sagt mir ja auch, dass er mich liebt und er ist ja auch nett zu mir und er kümmert sich um mich. Und um diese innere Spannung zu reduzieren, verändern Opfer dann häufig ihre Wahrnehmung. Also das heißt, wenn im Gehirn Dinge so weit auseinanderklaffen und irgendwie nicht miteinander zu vereinbaren sind, dann neigen Menschen dazu, ja, eher irgendwie zu versuchen, das zusammenzubringen. Und dann kann sich eben auch die Wahrnehmung und die Bewertung verändern. Also Gewalt wird dann häufig verharmlost. Ja, ja, war ja gar nicht so schlimm. Oder positives Verhalten wird dann überbewertet. Naja, er oder sie hat sich ja entschuldigt und kann ja auch total liebevoll sein. Und Verantwortung wird vor allem verschoben. Also vielleicht habe ich ihn provoziert oder hätte ich dies und das nicht getan, dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Und im Ergebnis ist es so, dass das Bild vom Täter oder der Täterin dann stabilisiert wird, sodass die Bindung emotional aufrechterhalten werden kann. Wenn Betroffene vor allem wenig soziale Unterstützung haben oder auch ökonomisch und emotional abhängig sind, also da sieht man, da spielen auch all diese anderen Faktoren dann mit rein, dann bleibt diese Dissonanzverarbeitung nach innen gerichtet. Also sie finden gar keine Bestätigung für ihre Zweifel oder sie haben eben auch keine Menschen, mit denen sie sich dazu wirklich austauschen können oder sie trauen sich nicht, sich mit den Menschen in ihrer Umgebung auszutauschen. Und dann, ja, bleibt sozusagen nur noch die eigene Wahrnehmung. Und das verstärkt die Tendenz, den Täter dann positiv umzudeuten, um diesen inneren Konflikt erträglicher zu machen. Und hier ist natürlich dieser Zyklus von Gewalt und Versöhnung, also wenn ihr euch erinnert, ne, diese Gewaltspirale, die ich ja in der Folge zu häuslicher Gewalt auch beschrieben habe. Und da ist es dann eben so, dass jede Versöhnung nach der Gewalt kurzfristig zumindest diese Dissonanz dann reduziert. Also er meint es ja doch gut. Was dann paradoxerweise diese Bindung stärken kann. Also man merkt, dass es hier über den reinen Überlebensinstinkt hinausgeht. Auch wenn natürlich auch das hier sicherlich eine Rolle spielt, aber es handelt sich einfach um ein sehr, sehr komplexes psychologisches Phänomen und eine Beziehungsdynamik, die nur schwer von Betroffenen allein durchbrochen werden kann. Also fassen wir an der Stelle mal ganz kurz zusammen. Ob jemand in einer akuten Gefahrensituation kämpft, flieht oder sich vielleicht eher unterwirft, in Anführungszeichen, hängt von einer Mischung aus Biologie, Erfahrung und Sozialisation ab. Und jeder dieser Überlebensmechanismen ist durchaus rational und hat durchaus seine Hintergründe. Ob Menschen in gewaltvollen Beziehungen bleiben, wird ja von vielen Faktoren beeinflusst und unter anderem spielen dabei eben auch psychologische Bindungsmechanismen eine große Rolle. Wichtig ist auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass all diese Reaktionen, ob kurzfristig oder auch längerfristig, adaptive Reaktionen sind in Momenten von Bedrohung und auch in sehr komplexen Beziehungsdynamiken. Sie dürfen aber auf gar keinen Fall mit Zustimmung oder Mitverantwortung verwechselt werden. Dieses Coping in Gewaltsituationen ist hochkomplex und wird eben oft nicht wirklich willentlich gesteuert. Opfer bleiben also nicht freiwillig im eigentlichen Sinne. Sie reagieren eher mit Überlebensstrategien, die ihnen kurzfristig oder auch längerfristig Sicherheit schaffen sollen oder die in ihrer Erfahrung eben der sicherste Weg sind. Und ein Verständnis dieser Mechanismen hilft, Victim-Blaming zu vermeiden und Betroffene dann eben auch besser zu unterstützen. Und genau das ist eben so wichtig, diese Unterstützung von außen, natürlich aus dem Freundes- und Familienkreis oder dem Umfeld, aber eben auch von Menschen mit Fachexpertise. Deswegen werde ich euch auch in die Shownotes, genau wie in der Folge zu häuslicher Gewalt, wieder verschiedene Anlaufstellen und Fachberatungsstellen packen. Falls ihr selbst oder jemand in eurem Umfeld betroffen sein sollte, dann wendet euch auf jeden Fall an diese Stellen. Die können da am allerbesten unterstützen und haben einfach die Erfahrung zu wissen, wie man am besten aus solchen Kreisläufen auch ausbrechen kann. Genau, und an der Stelle würde ich jetzt diese Folge einmal abschließen. Wie gesagt, natürlich ist es nur ein grober Überblick, aber ihr findet in den Shownotes wieder weiterführende Quellen, wenn ihr euch damit noch näher befassen wollt. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und besonders freue ich mich, wenn ihr uns auf dem Podcatcher eurer Wahl eine positive Bewertung dalasst. Kontaktiert uns auch gerne per Mail an krimschnack@protonmail.com mit Fragen, Anmerkungen oder Feedback. Oder folgt uns auch gerne auf Instagram, dort findet ihr uns unter Krimschnack. Und ansonsten freue ich mich dann auf das nächste Mal und wünsche euch bis dahin alles Gute und sag Tschüss.